Im Gottesdienst wollen wir dich mitnehmen auf die Reise. Und du bist sicherlich in Gedanken schon auf dem Weg in die Tiefe des Vaters Unsers, ein Gebet, das die Welt umspannt. So hat es der Theologe Helmut Thielicke in seinem Buch formuliert. Beten ist ja nichts spezifisch Christliches. Die meisten Menschen beten. Egal welcher Nation, welcher Religion, welcher Lebensauffassung, und auch hartgesottene Fußballfans schicken manchmal in Gedanken den Satz in den Himmel: Gott, ein weiteres Tor wäre schön. Aber die Frage ist ja, wie können wir beten? Das war die Frage der Jünger. Und die Frage ist, zu wem eigentlich? Da gibt es eine jüdische Geschichte. Zeig mir, wie ich beten kann, bittet ein Schüler seinen Lehrer, und der antwortet: Kann ich es dir zeigen? Ich kann es nicht. Der Schüler ist erstaunt. Bist du denn nicht ein Lehrer der Religion? Da sagt der Lehrer: Eben deswegen. Beten lernt niemand durch Wissen und Können, sondern durch Erfahren und Leben. Was immer ich weiß, kann ich dir nicht ersparen, dich selbst zu suchen. Selbst musst du in den Brunnen springen, die Tiefe wagen, den inneren Raum und die innere Zeit entdecken. Beten lernen, nicht durch Wissen, nicht durch Können, sondern durch Erfahren und durch das Leben. Selbst musst du in den Brunnen springen, die Tiefe wagen. Mit dieser Predigt möchte ich dich jetzt einladen, auf diese Reise zu gehen in eben diese unterschiedlichen Tiefenschichten des Vaterunsers im Bild dieses Brunnens. Dachte ich immer, beten, das muss doch viel einfacher gehen. Einfach mal drauf losbeten, sagen, was man denkt. Aber ich muss die Tiefe wagen. Gerade im Lichte der Reformation fühle ich mich als Freikirchlicher so herrlich vom Zwang festgelegter Rituale und Gebetsformen befreit. Und wie jede Befreiung bedeutet das auf der anderen Seite auch eine Belastung. Meditation, Kontemplation an stillen Orten, Stille vor dir, mein Vater, zu einer stillen Zeit, das ist ja nicht jedem auf den Leib geschnitten. Wer macht das schon? Wer gönnt sich's? Und wer kann's überhaupt? Inmitten all dessen, was mich umgibt und umtreibt, atemlos macht, mitten in diesem schnelllebigen Leben, den inneren Raum, die innere Zeit entdecken, sich selber finden und dabei Gott spüren, wo es doch eins und das andere zu erledigen gilt, manchmal sogar beides gleichzeitig. Und wo wir immer mehr und immer schneller wechselnden Bildern ausgesetzt sind und diese Bilderflut, die Informationsflut uns überfordert und unsere Seele auch. Da sollen wir die Tiefe wagen, den inneren Raum entdecken. Matthäus überliefert uns das Vaterunser mitten in der Bergpredigt, im Zentrum dieser Rede Jesu. Und die Jünger fragen zu Beginn: Herr, lehre uns, wie wir beten sollen. Und dann kommt dieses Vaterunser. Es ist ein sehr kurzes Gebet. Und ich denke manchmal, du armes Vaterunser, wie oft wirst du runtergeleiert, einfach so gedankenlos dahergesagt. In allen möglichen Gottesdiensten, vor allen Dingen bei Trauerfeiern. Es dient als Lückenfüller. Ja, das Vaterunser wäre nicht schlecht, wenn wir das noch einbauen. Und doch enthält es alles, was wir brauchen. Würde sogar heißen, die Ausführung des Vaterunsers ist rein theologisch gesehen eine Zusammenfassung der ganzen Bergpredigt. Es bringt uns viel bei, vor allen Dingen Gottvertrauen. Es ist die Einladung, wenn man so will, zur Zufriedenheit, zur Bescheidenheit, zur Sorglosigkeit. Und im Herzen dieser Rede der Bergpredigt steht es: Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagoge und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch. Sie haben bereits ihren Lohn erhalten. Wenn Jesus heute lehren würde, würde er wohl nicht vor zu vielen Worten warnen, sondern vielleicht vor dem Verstummen, dieser Sprachlosigkeit. Dass Menschen manchmal beten wollen im Kopf, aber so gar nicht beten können und dann Texte brauchen. Und das ist gut so, dass wir diese formulierten Gebete haben. Ein seltsames Verstummen der Seele im lauten Reden der Welt. Ein Verstummen über das Wesentliche im Leben. Und wie können wir uns überhaupt diesem Vater unser nähern, so frage ich mich. Denn eben haben wir gehört, selbst musst du in den Brunnen springen, die Tiefe wagen, den inneren Raum und die innere Zeit entdecken, also in den Brunnen der eigenen Seele gehen. Und dort begegnen wir den tiefen Schichten, nicht nur des Vaterunsers, sondern unserer eigenen Seele und damit auch Gott. Gleich beim ersten Wort im Vaterunser öffnet sich dieses Gebet. Viele Kulturen kennen das Märchen der Gebrüder Grimm vom Berg Sensi oder vom Sesam öffne dich, und mit dem richtigen Passwort öffnet sich eine Pforte. So ist das mit dem Abba. Das Vaterunser, ursprünglich in Aramäisch gesprochen, das war die übliche Sprache Jesu. Und dieses Abba, das steht als allererstes Wort. Es ist sozusagen das Passwort, der Zugang, der Eingang in dieses Gebet. Und wenn man Abba, was nichts mit der schwedischen Popgruppe zu tun hat, übersetzt, das Aramäische wurde ja dann ins Griechische übersetzt und dann ins Lateinische und dann ins Spät- oder ins Altdeutsch, ins Neudeutsch. Und wir haben heute ganz, ganz viele unterschiedliche Variationen dieses Vaterunsers textlich, aber dieses Abba meint Papilein. Papilein. Das ist die eigentliche Übersetzung von Abba. Vielleicht ist uns diese Anrede mittlerweile selbstverständlich geworden und wir bemerken gar nicht mehr die Sensation, die da drin steckt. Es geht ja nicht um eine Formel. Natürlich darf ich Gott auch anders anreden, aber Abba meint, ich darf mich ihm vertrauensvoll nähern. Schon der erste Begriff Abba macht deutlich, welche Revolution, theologisch gesehen, geistlich gesehen, Jesus mit diesem Gebet damals angezettelt hat. Also das Korrektiv eines Gottesbildes, das natürlich jüdisch und alttestamentlich geprägt war von einem fernen Gott. Und wenn Jesus jetzt Abba sagt, dann erstrahlt, anders wie bei Pechstein in den Bildern, Gott so ganz nah, vertrauensvoll, Papa, so hat er ihn angeredet. Und übrigens, Jesus sagt ja immer mein Vater und euer Vater im Himmel, da gibt es wohl einen qualitativen Unterschied zwischen dem Vatersein Gottes zu Jesus und uns. Jesus lehrt seinen Jüngern, zu Gott Papa zu sagen, also ein ganz neues Gottesbild, eine Revolution, wenn man so will. Und mit diesem Bild, das Jesus hier gebraucht, ist ein bedrohliches Bild von Gott überwunden. Nicht der Gott als Richter, Big Brother is watching you, sondern der nahe Gott. Alleine dieses erste Wort begeistert mich, fasziniert mich. Und wenn wir dann diesen Zugang in diesen Brunnen gefunden haben, geht es gleich weiter. Dein Name wird geheiligt. Dein Name wird geheiligt, damit wünschen wir uns nichts von uns selbst. Wie viele Gebete von mir beginnen mit mir. Herr, heute geht es mir nicht gut. Du siehst das. Du siehst, dass es irgendwie seelisch mir nicht gut geht. Ich bitte dich um Hilfe. So fangen manchmal meine Gebete an. Bei dir auch? Und bei Jesus sagt er, dein Name werde geheiligt. Anbetung, das haben wir eben hier miteinander vollzogen. Anbetung meint ja, ich sage Gott, wie er ist. Anbetung dreht sich auf einmal nicht mehr um mich, sondern um Gott, Damit beginnt Jesu Gebet. Also Gebet im Vater Unser würde bedeuten, ich lasse los. Wir verlassen das Gefängnis unserer Gedanken, die sich um uns kreisen. Beten heißt loslassen. Und dazu wird die Katja irgendwann ein wunderbares Frauenfrühstück machen, vom Loslassen. Und das ist auch ein Aspekt. Im Grunde genommen immer dann, wenn wir beten, heißt es Loslassen zunächst einmal von dem, was mich berührt. Und wenn wir weiter hinabsteigen, heißt es, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und damit wird das Loslassen vertieft, die zweite und die dritte Bitte. Und wie oft geht es in unserem Leben um meinen Willen? Nicht dein Wille geschehe, mein Wille geschehe. Und bei diesem Reich Gottes geht es um das Zentrum unseres Glaubens. Das Reich Gottes ist der Kern, die Kernbotschaft Jesu gewesen. Das nahe Reich Gottes. Nicht das zukünftige Reich Gottes, sondern das jetzt Existierende in der Gegenwart. Das ist das Herzstück. Und das ist nicht unser Ziel, sondern dieses Reich Gottes können wir nur empfangen. Das Reich Gottes ist wie ein Zuhause. Und wenn wir diese zweite und dritte Bitte beten, dann machen wir uns eigentlich innerlich auf den Weg nach Hause, als Menschen, die im Glauben stehen. Da relativieren sich unsere Wünsche. Dein Wille geschehe. Natürlich kämpfen wir für unsere Ziele und das ist gut so. Ich glaube, wir brauchen Ziele und wir brauchen auch Erfolg im Sinne von Erreichen von Zielen. Aber wenn wir manche Ziele nicht erreichen, dann wird doch klar, dass das eigentlich nicht die Priorität ist. Steigen wir weiter, eine Stufe weiter hinab, dann steht dort, unser tägliches Brot gib uns heute, erst an der dritten Bitte, wie unverschämt ist das denn? An der vierten Bitte, wie unverschämt. Jetzt wenden wir uns den Dingen zu, an dritter Stelle. Es ist ein Anliegen, anscheinend, dass wir mit dem alltäglichen Dingen versorgt werden. Und Brot ist an dieser Stelle ein Platzhalter. Es geht um das, was wir zum Leben brauchen. Es geht nicht, unser tägliches Chanel 5 gib uns heute. Das steht hier nicht. Sondern unser tägliches Brot. Tolle Interpretation von Pechstein, diesen Fisch auf den Tisch zu legen, dass sich Christus verteilt. Das war beeindruckend eben. Also das heißt, wir sind nicht Selbstversorger in unserem Leben. Gott möchte versorgen und das hat etwas mit Vertrauen zu tun. Was wir zum Leben brauchen, können wir uns nicht selber machen. Dir, dem Vater, verdanke ich doch alles, was ich habe. Das ist das, was wir immer an Erntedank betonen. Die Liebe, die Zuneigung, das Getragensein von Menschen ist nicht selbstverständlich ein Gottesgeschenk. Und das alles gibt es nicht auf Vorrat. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und nicht für die nächsten 8 Jahre. Heute. Und morgen ist ein neuer Tag. Wenn wir jetzt schon weiter tief hinabsteigen in den Brunnen, dann kommt auf einmal es ziemlich düster. Vergib uns unsere Schuld und wir vergeben unseren Schuldigern. Das Vaterunser lehrt uns, dass es anscheinend 2 Ebenen gibt. Es gibt die eigene Schuld, die wir selbst zu verantworten haben, immer. Und es gibt die Schuld anderer Menschen, unter der wir leiden. Beides braucht Vergebung, beides braucht Befreiung, beides braucht Loslassen und einen Neuanfang. Und ich weiß an dieser Stelle, wie oft zerrissen ich bin. Wie fragwürdig mein persönliches Tun ist. Wie oft ich das Gute will, aber das Böse tue und dennoch weiß ich, ich darf so sein. Das Vaterunser sagt auch, dass du, Vater, mich annimmst, wie ich bin, dein Antlitz leuchtet über meinem. Und wenn wir noch weiter tiefer gehen, kommt die wohl verstörendste, ich habe ein bisschen Husten, die verstörendste Bitte. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Diskussion ausgelöst. Die Frage war, ob man es so formulieren kann, ob diese Bitte führe uns nicht in Versuchung missverständlich ist. Papst Franziskus schlug 2019 eine Alternative vor. Er sagte: Lass uns nicht in Versuchung geraten. Also nicht führe uns in Versuchung, sondern lass uns nicht in Versuchung geraten. Das hat er natürlich theologisch geprüft. In der Tat, wenn man den original-aramäischen Urtext anders übersetzt, käme ich auch zu dieser Interpretation. Wir stoßen hier also auf den Kampf zwischen unserer Freiheit und der Einflüsterung des Bösen. Und wir nähern uns mit dieser Bitte den Schatten unserer eigenen Persönlichkeit und führen uns nicht in Versuchung. Wahres Beten hat auch etwas damit zu tun, dass wir in die dunklen Seiten unserer eigenen Seele geführt werden. Das heißt, Beten ist nicht immer erbaulich. Wenn man betet und über den Abgrund guckt, in die Tiefen der eigenen Seele, dann kann das Gebet verwirren und einen ängstigen. Und manchmal hat man dann das Gefühl zum Weglaufen, weil man sich sieht, so wie Gott mich sieht. Aber wenn wir noch tiefer gehen, oh, ich danke dir, Heidi, das ist sehr lieb. Steht dann eben dieser Satz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist kein ursprünglicher Text. Ich habe es in meinem kleinen Impuls dargestellt. Es ist erst im ersten Jahrhundert hinzugefügt worden. Das ist belegt, also theologisch klar und kirchengeschichtlich klar. Aber es wird hell. Nicht wir sind das Licht, sondern Gott umgibt uns. Und das hat Pechstein ja auch wunderbar dargestellt. Ich lade euch ein, wieder aufzusteigen. Das war so in Kurzform, in Schnelldurchlauf, mal so ein bisschen geistlich-theologischer Blick aufs Vaterunser. Und was bleibt von dieser Reise? Es ist die Erfahrung, dass Gott gegenwärtig ist. Und die Bergpredigt ist so Art eine reduzierte, fokussierte Bergpredigt. Also das Vaterunser ist eine fokussierte Bergpredigt. Ich möchte enden mit einem Satz, der oftmals Spurgeon zugesprochen wird oder Torrey, amerikanischen Erweckungspredigern, aber nach längerer Recherche habe ich festgestellt, Charles S. Price war es, auch ein amerikanischer Evangelist. Das ist ein längeres Zitat. Ich glaube, dass der Teufel, also im 19. Jahrhundert glaubte man ja noch an den Teufel, ich glaube, dass der Teufel sich heute die Gemeinden anschaut und sich ins Fäustchen lacht, wenn er sieht, wie ihre Glieder sich auf ihr eigenes Planen, auf ihre Kräfte des Organisierens und der geschickten Apparatur verlassen. Haha, lacht er. Ihr könnt ruhig eure CVJMs, eure junge Gemeinde, eure ECs, eure Pfadfinder und Jungscharen, eure wertvollen Kirchengebäude, eure kostbaren Orgeln, eure glänzenden Redner, eure gut ausgebildeten Chöre, eure begabten Sopran-, Alt-, Tenor- und Bassstimmen, eure wunderbaren Quartette, eure gut besuchten Männerstunden, ja sogar eure Bibelstunden und Bibelkonferenzen und auch eure kompletten evangelistischen Einsätze haben alles, was ihr wollt. Und es stört mich nicht im Geringsten. Wenn ihr dabei nur nicht die Kraft des allmächtigen Gottes habt, die durch ernstes, anhaltendes, gläubiges Gebet empfangen wird. Amen.